Also ich glaube, dass insbesondere bei jungen Menschen an der einen oder anderen Stelle einfach so die Zündschnur ein Stück kürzer geworden ist und man oftmals nicht in der Lage ist, irgendwie einen Konflikt irgendwie vernünftig zu regeln, sprachlich zu regeln, sondern dass man eben dann möglicherweise eben auch Gewalt anwendet. Und das ist, glaube ich, in der Breite tatsächlich der Fall. Man sieht das insbesondere bei der Messerkriminalität.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Mord, Totschlag, sexuelle Nötigung, Raub und gefährliche Körperverletzung. Wenn man wissen will, wie es um eine Gesellschaft steht, muss man in die Kriminalstatistik schauen, sagt der Innenminister. Und auch wenn wir hier in Bonn in einer vergleichsweise sicheren Region leben, hat auch bei uns die Gewaltbereitschaft im letzten Jahr zugenommen. Und das auch bei Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Trend, über den ich mir ein Stück weit Sorgen mache, sagt der Bonner Polizeipräsident Frank Höfer, der heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Über was machen Sie sich denn da Sorgen?
Ja, ich sag mal, die Entwicklung insgesamt ist nicht positiv, sowohl was das Thema Gewaltkriminalität angeht, aber da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle. Da spielt sicherlich Messerkriminalität eine Rolle, da spielt aber auch zum Beispiel das Thema Widerstand gegen meine Kolleginnen und Kollegen eine Rolle. Da spielt sicherlich häusliche Gewalt eine Rolle. Also da gibt's ganz viele Facetten. Und interessant, wie Sie eben darstellen, was der Innenminister sagt, ja, man muss die polizeiliche Kriminalstatistik tatsächlich eben auch lesen können. Und wenn wir uns die Statistik anschauen, da vielleicht noch einen Satz zur Erklärung vorneweg. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das heißt, wir werden die Delikte dann erst erfassen, wenn die ausermittelt sind. Das heißt, das muss nicht zwingend das Kriminalitätslagebild vom letzten Jahr 1:1 abbilden. Ich mache das vielleicht an einem Beispiel der Gewaltkriminalität mal deutlich. Mhm. Und zwar haben wir im letzten Jahr einen deutlichen Rückgang der Gewaltkriminalität um 19% gehabt. Und zwar haben wir 1.900 Delikte etwa erfasst und im Jahr davor hatten wir 2.300 Delikte erfasst. So, jetzt muss man aber wissen, dass wir im Jahr davor etwa 600 Delikte aufgrund eines Ärzteverfahrens Winterhoff erfasst haben.
Genau.
Und wenn man ehrlich ist, dann hat man eigentlich keinen Rückgang der Gewaltkriminalität um 19%, sondern eigentlich eine Steigerung um 12%. Das muss man sagen. Und da spielt eben das Thema Messergewalt eine besondere Rolle.
Kommen wir gleich nochmal.
Aber wie gesagt, eben auch häusliche Gewalt zum Beispiel.
Wenn der Innenminister sowas sagt, das spiegelt auch immer einen Stand der Gesellschaft wider. Wie ist denn der Stand der Gesellschaft dann hier bei uns in Bonn und der Region?
Also ich glaube, dass insbesondere bei jungen Menschen an der einen oder anderen Stelle einfach so die Zündschnur ein Stück kürzer geworden ist und man oftmals nicht in der Lage ist, irgendwie einen Konflikt irgendwie vernünftig zu regeln, sprachlich zu regeln, sondern dass man eben dann möglicherweise eben auch Gewalt anwendet. Und das ist, glaube ich, in der Breite tatsächlich der Fall. Man sieht das insbesondere bei der Messerkriminalität.
Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Das ist ein gesellschaftliches Problem. Die Polizei ist ja häufig da lediglich am Ende der Kette. Wir haben letztendlich dann mit den Straftaten zu tun. Das geht natürlich dann in der Familie los. Das setzt sich über Kindergarten, Schule hinweg. Und wenn es da Sozialisationsdefizite gibt, wenn es Bildungsdefizite gibt, dann ist das eine logische Konsequenz. Also insofern ganz wichtig auch mal neben Präventionsmaßnahmen, die wir durchführen, letztendlich in Bildung zu investieren und auch in Verhaltensweisen, die eben deeskalierend sind.
Es sind rund 45.000 aufgenommene Straftaten gewesen. Das sind 3.000 etwa mehr als im Schnitt so der letzten 10 Jahre. Woran würden Sie sagen, liegt das, dass das doch signifikant zugenommen hat?
Na, das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, weil sich Kriminalität entwickelt und verändert. Also Betrugsdelikte haben deutlich zugenommen. Vor 10 Jahren spielte das Internet noch nicht die Rolle, die es heute spielt, weil da habe ich die Möglichkeit, relativ anonym Straftaten zu begehen. Klar hinterlasse ich digitale Spuren, aber das ist sicherlich ein Effekt, der eine ganz besondere Rolle spielt.
Was viele Menschen natürlich auch bei uns Sorgen macht, Sie haben es auch schon angedeutet, ist die Anzahl der Messerangriffe. Warum ist gerade dieses Delikt und auch diese Waffe sozusagen so im Zentrum?
Also wir haben im letzten Jahr, oder man muss vielleicht dazu wissen, dass nicht alle Taten mit Messer tatsächlich in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden. Die werden auch erst seit wenigen Jahren erfasst. Tatmittel Messer wird bei ausgewählten Delikten nur erfasst und wir haben im letzten Jahr eine Steigerung gehabt auf etwa 280 Taten, wo Messer als Tatmittel eine Rolle spielte und was die Gewaltkriminalität angeht, etwa 160 Delikte. Ja, was ist der Grund dafür? Man muss vielleicht zunächst auch noch wissen, so ein Messer ist natürlich eben gefährlich. Ne? Das ist völlig klar. Weil ob das letztendlich dann eine gefährliche Körperverletzung in Anführungsstrichen nur wird oder ob das ein Tötungsdelikt wird, das hängt dann häufig von wenigen Millimetern ab, wie das Messer zum Einsatz kommt. Viele jüngere Menschen führen Messer mit, Statussymbol, Machtgehabe, ich sage jetzt mal etwas einfach, dicke Hose machen. Das spielt eine Rolle und dann eben die Bereitschaft, diese Messer auch tatsächlich einzusetzen. Weshalb nehme ich ein Messer mit, wenn ich mich abends mit Freunden treffe, ins Kino gehe oder irgendwie ein Bier trinke? Zu meiner Zeit ist jetzt zugegebenermaßen ein paar Jahre her, da spielt ein Messer irgendwie letztendlich keine Rolle. Und wir sehen eben, was wir, wenn wir die Täter uns anschauen, da sind die Jungen, die sind männlich. Und man muss auch konstatieren, dass der Anteil von nicht-deutschen Tatverdächtigen deutlich überrepräsentiert ist. Wir haben insgesamt eine Quote von Nicht-Deutschen hier in unserer Region wohnen von etwa 17% und was der Anteil der Täterschaft angeht von fast 40% oder über 40%.
Im Bundestagswahlkampf war das ein großes Thema, das Thema Migration. Würden Sie sagen, die Gleichung gilt auch, mehr Migration in einer Region, auch gleich mehr Kriminalität?
Wo mehr Menschen sind, findet auch mehr Kriminalität statt.
Aber gerade von der Logik her der Zahlen, die Sie gerade eben genannt haben?
Ja, es ist natürlich, man muss natürlich auch dabei berücksichtigen, wer sind die Migranten? Wie alt sind die? Welches Geschlecht haben die? Welchen sozialen Status haben die? Welche Bildung haben die? Und wenn man dann, das muss man, wenn man sich die Zahlen genau anschaut und hinterfragt, muss man natürlich dann eben auch sehen, dass es da durchaus auch Parallelen gibt zu, ich sag mal, vergleichbaren Gruppen deutscher Staatsangehöriger.
Wie sprechen Sie die an? Also wie gehen Sie da vor? Weil gerade auch eingangs haben Sie gesagt, auch der Respekt den Beamten gegenüber lässt zu wünschen übrig. Jetzt in diesem ganzen konkreten Täterbild, wie sprechen Sie die an?
Ja, indem wir zum Beispiel mit unserer Dienststelle Kriminalprävention, Opferschutz und unseren Jugendkontaktbeamten eben in Schulen hineingehen. Wir sogenannte Polizeisprechstunden durchführen, wo wir über Kriminalität allgemein informieren, aber eben auch darüber informieren, welche Folgen so eine Tat haben kann und welche Folgen auch für den Einzelnen möglicherweise strafrechtlich da eben dranhängen.
Aber das Täterbild, was ich jetzt gerade vor Augen habe, die sagen ja dann nicht, ah gut, Herr Polizeipräsident, dass Sie das sagen, dann nehme ich mal besser das Messer nicht mit.
Die Frage ist, erreichen wir die? Ne? So gehen wir zum Beispiel auch in zentrale Unterbringungseinrichtungen oder Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir müssen letztendlich den jungen Menschen oder den Menschen überhaupt, die hier zu uns kommen, eben auch zeigen, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass man sich hier an bestimmte Regeln halten muss. Und wenn man es nicht tut, dann muss man auch mit Konsequenzen rechnen. Aber eben auch, dass Polizei, ich sage mal ein wenig überspitzt, immer noch Freund und Helfer ist und die Erfahrung, die der ein oder andere aus seinem Ursprungsland mitbringt, zur Polizei vielleicht auch nicht gut. Aber das ist hier anders.
Es gab ja ein paar Maßnahmen, die Sie auch mit durchgeführt haben, unter anderem beispielsweise Messerverbot bei Pützinsmarkt. Es gab auch zusätzliche Maßnahmen bei den Karnevalszügen jetzt zuletzt. Mhm. Hat das gefruchtet? Hat das geholfen?
Schwer messbar. Ich glaube, es macht letztendlich den Mix aus. Also es gibt ein breites Spektrum, ein breites Portfolio an polizeilichen Maßnahmen, die man treffen kann. Das geht natürlich über Intensivtäterkonzepte, das geht über Waffentrageverbote, das geht möglicherweise über Waffenverbotszonen, Videoeinsatz, strategische Fahndung, Betretungsverbote. Also da fallen mir eine ganze Menge an Maßnahmen ein, die man treffen kann und die in ihrer Gesamtheit dann auch Wirkung entfalten.
Mhm. Blicken Sie dennoch eigentlich auch so ganz persönlich manchmal ein bisschen mulmig auf große Ereignisse oder sind Sie da, weil wir alle sind uns einig, einen hundertprozentigen Schutz kann es natürlich nicht geben und wahrscheinlich ist es eher Glück und Zufall, dass sowas wie Solingen, Aschaffenburg nicht bei uns stattgefunden hat, oder?
Nee, ich schaue da nicht mulmig drauf. Also ich bin Karneval unterwegs gewesen, ich bin auf Pützinsmarkt gewesen, ich gehe zum Weihnachtsmarkt. Wir können für uns nur sagen, dass wir, ich sag mal, das Menschenmögliche eben tun und es gibt eine hohe abstrakte Gefahr. Das ist nach wie vor so, aber es gibt eben keine konkrete Gefahr. Wenn es die gäbe, würden wir auch entsprechende Maßnahmen treffen. Aber wir sollten uns auch den Besuch solcher Veranstaltungen, solcher Feiern nicht irgendwie verbieten lassen. Und nach gesundem Menschenverstand tun wir die Dinge, die möglich sind. Es gibt Sicherheitskonzepte, die müssen sicherlich abgewogen und eingehalten werden. Aber es gibt keinen absoluten Schutz. Also wenn ich mir jetzt die Karnevalsumzüge anschaue, wir haben, glaube ich, in unserer Region, wir sind ja nicht nur für die Stadt Bonn, sondern auch 8 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises verantwortlich, haben wir 155 solche Aufzüge gehabt und allein nur für 7 gab es Sicherheitskonzepte. Das ist jetzt nicht so sehr viel, das sind die großen Veranstaltungen, aber der Schutz der kann nur begrenzt sein. Also es gibt zum Beispiel überhaupt keinen Schutz nach oben. Meine Argumentation also war in diesem Kontext, Drohne beispielsweise. Wenn eine Drohne über den Rosenmontagszug fliegen würde und die würde Wasser versprühen, dann würde es wahrscheinlich zu einer großen Unruhe kommen. Ich wüsste nicht, wie wir das verhindern sollten. Wir haben früher bei Staatsbesuchen, haben wir die gesamte Fahrstrecke, sind wir abgefahren, haben die einzelnen Gullideckel hochgehoben, haben reingeschaut, haben sie verschweißt anschließend. All das findet nicht statt. Wie sieht das aus? Aufstellorte für einen Rosenmontagszug, der ist nicht so gesichert, wie er vielleicht gesichert werden könnte. Also es gibt definitiv ein Restrisiko. Wir tun all das, was in unserer Macht steht, aber es muss irgendwie auch bei gesundem Menschenverstand enden.
Die Beamten, die im Zug mit unterwegs waren, zumindest ist das, was ich beobachtet habe, wurden sehr, sehr nett begrüßt mit Blumen, mit Kamelle und all dem. Das erleben sie nicht immer so, ne?
Nee, das ist nicht der Fall. Also das war wirklich positiv. Ich habe ganz viele positive Rückmeldungen bekommen, also sowohl aus der Bürgerschaft, aber auch wie von den Karnevalsgesellschaften. Aber das Thema Widerstand ist ein Thema, was bei uns wirklich jeden Tag mehr oder minder auf der Tagesordnung steht. Also wir haben im letzten Jahr etwa 350 Widerstandsdelikte erfasst. Das heißt also fast jeden Tag einen Widerstand. Dabei sind natürlich nicht berücksichtigt.
Was heißt das? Also
das heißt ein tätlicher Angriff. Mhm. Tätlicher Angriff oder zum Beispiel auch das Sperren gegen Zwangsmaßnahmen, die von uns durchgeführt werden, nach einer Ankündigung, um eine polizeiliche Maßnahme durchzusetzen. Eine Gewahrsamnahme, ein Platzverweis oder wie auch immer. Und dazu kommen natürlich dann noch all die Dinge, die Bedrohungen sind gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen oder Beleidigungen. Ich lese die Vorgänge jeden Tag. Wenn ich mir morgens die Lage anschaue, ich schließe mich auch immer den Anzeigen mit an, stelle selber Strafantrag, weil ich denke, dass meine Kolleginnen und Kollegen entsprechend geschützt werden müssen.
Fehlt es zum Teil an Schutz, an Ausrüstung, an Equipment, wenn Sie sich was wünschen dürften? Also ich kam ja mal aus einer anderen Behörde. Wäre das mehr in Bonn?
Ich glaube nicht. Also die Ausrüstung, die wir haben, die ist wirklich auf einem sehr guten Stand. Die muss natürlich auf diesem Stand auch gehalten werden. Also ich sag mal, in der letzten Legislaturperiode, ohne jetzt hier zu politisch zu werden, hat unser Innenminister da wirklich ein sehr, sehr gutes Ansehen bei
Herbert Reul.
Herbert Reul, sowohl bei meinen Kolleginnen und Kollegen wie aber auch in der Breite im Land. Der ist ja irgendwie der beliebteste Minister. Der hat echt viel für die Polizei getan. Also sowohl was Ausrüstung angeht, was Einstellungszahlen angeht, aber zum Beispiel auch was rechtliche Voraussetzungen angeht.
Aber da würden Sie sich, das hat er zumindest immer gesagt, ja wahrscheinlich auch deutlich mehr wünschen. Also oft sind Ihnen ja auch die Hände gebunden. Also Stichwort Datenschutz beispielsweise.
Naja gut, das ist aber ein anderes Feld. Naja. Das ist dann zum Beispiel Feld Mindestdatenspeicherung zur Bekämpfung irgendwie kinderpornografischer Straftaten. Das ist aber ein anderes Feld. Also das, was wir im Polizeirecht an Optionen, an Möglichkeiten haben, um Gefahren abzuwehren, da sind wir relativ gut aufgestellt. Wir müssen es allerdings auch nutzen. Und da klopfe ich mir auch an die eigene Brust. Also wenn ich über strategische Fahndung rede, die ich anordne, oder Videobeobachtung, die ich anordne, dann sind das Dinge, die man tatsächlich eben dann auch nutzen muss.
Zumal auch die Aufklärungsquote nicht verkehrt war. Besser als in vielen, vielen anderen Ecken in Nordrhein-Westfalen. Wie machen Sie? Haben Sie schlauere Beamte oder?
Ja, Aufklärungsquote über 56%. Da haben wir eine ganze Menge getan. Das sind gute Ermittlungsergebnisse meiner Kolleginnen und Kollegen. Da ist es zum Beispiel auch wichtig, eben Straftatenserien zu erkennen. Und ich will ein Beispiel anfügen. Wir haben im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls eine leichte Steigerung der Kriminalität gehabt. Und zwar insgesamt 960 Delikte im letzten Jahr und im Vorjahr hatten wir 900. Jetzt könnte man glauben, das ist eine negative Entwicklung. Aber ich habe ganz zu Beginn schon mal gesagt, die polizeiliche Kriminalstatistik ist eine Ausgangsstatistik. Das heißt, wir haben im letzten Jahr zwei Serien klären können, die dann statistisch in die Statistik 2024 eingeflossen sind, die aber dazu geführt haben, dass die Aufklärungsquote im Wohnungseinbruchsdiebstahl immens hoch mit 18% ist. Und das ist gute Ermittlungsarbeit.
Das ist also 18% ist immens hoch?
Ja,
beim Wohnungseinbruch. Das heißt, 82% der Einbrecher kriegt man nicht?
Der Wohnungseinbrecher, das ist so, ja. Ja, es stellt sich oft die Frage, gibt es eine Tat mit einer sogenannten vordeliktischen Beziehung oder nicht? Also Tötungsdelikte beispielsweise, die werden deshalb in einem hohen Maße aufgeklärt, weil es im Regelfall eine vordeliktische Täter-Opfer-Beziehung gibt. Und das ist beim Wohnungseinbruch ein schwer aufklärbares Delikt eben nicht der Fall. Aber wir tun gleichwohl alles, um natürlich auch Serien zu klären. Wir machen eine gute Tatortarbeit, wir sichern Spuren, DNA-Spuren, Fingerspuren, die werden dann auch in Datenbestände eingegeben. und über eine Vielzahl solcher Eingaben und einer andererseits auch Vielzahl von durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlungen und DNA-Entnahmen, womit diese Datei auch gespeist wird, ist man dann eben in der Lage, eine bestimmte Spur einer bestimmten Person zuzuordnen oder eben auch mehrere Tatortspuren zusammenzufügen zu einer Serie, wo man dann im Nachhinein vielleicht dann auch durch eine erkennungsdienstliche Behandlung das letztendlich klären kann.
Wo lebt man eigentlich sicherer, auf dem Land oder in der Stadt hier?
Ja, ich glaube, dass man auf dem Land sicherer lebt, weil natürlich auch viel weniger Tatgelegenheiten da sind. Ich erinnere mich aber, dass eine Forsa-Anfrage gestartet hat, wie sicher fühlen Sie sich in Bonn und der Region? Und da war das Ergebnis, dass die Menschen sich in Bonn, und das war alters- und auch statusübergreifend, 89% der Bonner gesagt haben, ich fühle mich sicher, und im Rhein-Sieg-Kreis 93%. Eine immens hohe Quote, finde ich, die letztendlich aber auch ein Stück weit Anerkennung für polizeiliche Arbeit ist. Denn, dazu habe ich bisher noch nichts gesagt, es gibt natürlich einerseits die objektive Sicherheit, PKS, aber die Frage ist auch, wie sicher fühle ich mich? Und das spielt bei den Menschen schon eine ganz bedeutende Rolle.
Lassen Sie uns mal auf die frische Verkehrsstatistik kommen. Erfreulich ist ja, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle tatsächlich leicht gesunken ist. Ich sage jetzt mal ketzerisch, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass man hier bei uns in Bonn eh nicht schnell fahren kann und ständig im Stau steht. Ist das so?
Das trägt vielleicht dazu bei. Also wir haben im letzten Jahr 16.000 Verkehrsunfälle bei uns registriert. Das sind 500 weniger als im Vorjahr. Das ist ein Minus von 3,5%. Dazu muss man sagen, etwa 90% dieser Verkehrsunfälle sind Sachschäden und 10% Personenschäden. Und was besonders auffällig und gut ist, auch entgegen dem Landestrend, dass die Anzahl der Verunglückten zurückgegangen ist. Hier auch von 2500 auf 2300. Und die der Schwerverletzten auch von 300 auf 270. Wobei man dazu sagen muss, wer ist denn schwerverletzt? Schwerverletzt ist derjenige nach der Verkehrsunfallstatistik, der mindestens eine Nacht irgendwie im Krankenhaus verbringt. Der ist schwerverletzt.
Ne? Also kleiner Finger gebrochen im schlechten Falle ist ja auch schon schwerverletzt.
Ja, oder mir tut der Nacken irgendwie weh und dann ist er als schwerverletzt erfasst. Und wir haben wirklich durch die Bank. Also ob das Verkehrsunfälle mit Radfahrenden, mit Pedelec-Fahrenden sind, auch mit Scooterfahrenden und auch mit Fußgängern, haben wir alle wirklich sehr positive Ergebnisse, also bessere Zahlen als im Vorjahr. Bei Rad- und Pedelec-Fahren überrascht das sogar ein Stück weit, weil wir sind der klassische Radfahrstadt.
Das wollte ich gerade fragen, weil ich meine, Bonns Oberbürgermeisterin hat sich in den letzten Jahren massiv für den Ausbau der Fahrradstraßen auch eingesetzt. Hat das damit zu tun, dass tatsächlich an dieser Stelle auch die Verkehrsunfallstatistik sinkt?
Besser ausgebaute Radwege und, ich sag mal, ein Separieren der verschiedenen Verkehrsteilnehmer führt natürlich auch zu mehr Sicherheit. Also es ist durchaus möglich, dass das eine Facette ist, die dazu geführt hat, dass eben die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrenden ein Stück weit zurückgegangen ist.
Das heißt, Sie sind für noch mehr rote Straßen so in Bonn?
Das habe ich an der Stelle nicht gesagt. Ich plädiere für alles, was Sicherheit produziert, sowohl Kriminalität wie auch Verkehr. Man muss bei diesen Radfahrenden Zahlen aber auch noch mit berücksichtigen, dass es nicht immer nur Konfrontation Radfahrer PKW sind, sondern in einem nicht unerheblichen Maße eben auch Alleinunfälle sind, weil man beispielsweise in die Fahrradschienen kommt. Oder bei Pedelec-Fahrenden mit vielen Älteren, die irgendwie Mobilität irgendwie für sich wieder entdecken, der Fall der ist, dass so ein Fahrrad eben, so ein Pedelec eben schwer ist. Und das, ich sag jetzt mal, aufgrund der Geschwindigkeit natürlich ein ganz anderes Verhalten dieses Gerätes da ist. Und dann gekoppelt auch mit der Tatsache, dass leider immer noch nicht genügend Menschen einen Helm beim Fahrrad und insbesondere beim Pedelec tragen, dass dann die Folgen natürlich durchaus gravierend sein können.
Das wichtigste Mittel zur Verhütung von Straßenunfällen ist nach wie vor gegenseitiger Respekt, Rücksichtnahme und Gelassenheit, haben Sie gesagt.
Ich erinnere mich.
Aber man hört doch immer, dass gerade diese Bereiche eigentlich gar nicht mehr so sehr ausgeprägt sind.
Ich glaube, das lässt nach. So der Egoismus, der einem alltäglich begegnet, der spiegelt sich auch im Verkehr wieder. Das ist schade und deshalb muss es auch immer wieder betont werden, dass Gelassenheit hier insbesondere und Rücksichtnahme die eigentlichen Schlüssel zur Verkehrssicherheit sind.
Das heißt, Top-Unfallursachen sind wahrscheinlich immer noch zu hohe Geschwindigkeit vermutlich und am Handy daddeln, oder? Wenn man jetzt mit
ans Auto denkt. Abbiegen, wenden, Vorfahrt, Vorrang, Geschwindigkeit Und natürlich dann eben auch zum Beispiel abgelenkt sein durch Daddeln.
Wann sind Sie das letzte Mal selber von den Kollegen geblitzt worden?
Im letzten Jahr. Okay. Aber ich habe keine Anzeige bekommen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie untergegangen ist oder es nur wirklich so wenig.
Naja, hallo, Sie sind der Polizeipräsident. Da wird der Kollege sagen, ah, oh.
Nein, es war die Stadt. Es war die Stadt.
Gut, okay, dann machen wir. Sie haben neulich erst wieder Menschen ausgezeichnet, die Zivilcourage gezeigt haben hier bei uns in der Stadt, die in Notsituationen geholfen haben. Welche Geschichten sind Ihnen da besonders im Herzen hängen geblieben?
Ja, wir haben ja vier Fälle uns herausgesucht. Und da ist jeder Fall für sich irgendwie besonders. Ne? Also da war ein Fall, da hat jemand, ein junges Mädchen, das auf der Nordbrücke stand und schon über das Geländer geklettert war, dann angesprochen, festgehalten und letztendlich in auch ein Gespräch verwickelt. Toll, wie die Frau das erzählte. Was letztendlich dazu geführt hat, dass man das Mädchen irgendwie wieder auf die andere Seite ziehen konnte. Oder eben auch eine junge Frau, die, obwohl sie Geburtstag hatte an diesem Tag, der in einem Geschäft aufgefallen ist, dass eine ältere Dame vor ihr irgendwie sich merkwürdig verhalten hat. Und zwar wollte die Gutscheinkarten kaufen irgendwie für eine Xbox. Das passte jetzt irgendwie gar nicht zusammen. Die war vorher Betrügern auf den Leim gegangen, die telefonisch zu ihr Kontakt hatten und da hat diese junge Mitbürgerin, die Frau angesprochen hat, die betreut. Letztendlich konnte dann auch hier Schaden abgewandt werden. Ein dritter Fall, an den ich mich erinnere, ist, dass jemand aus dem Wasser gezogen worden ist, der bereits im Rhein trieb. Und jeder Fall für sich ist wirklich großartig, weil die Menschen, die da geholfen haben, anderen in Notsituationen dann wirklich ja helfen konnten, das teilweise eben auch getan haben, eben unter Zurückstellung eigener Interessen. Wobei ich auch hier sagen muss, helfen ist sehr gut, Lob und Anerkennung, aber das Risiko, was man einnimmt, muss auch kalkulierbar sein. Also im Zweifel, und das ist eigentlich so die Botschaft, wenn man etwas Verdächtiges feststellt, 110 anrufen, dafür ist die Polizei da und dann kommen wir auch.
Und das lieber einmal zu häufig als einmal zu wenig wählen. Also die Botschaft ist klar, Zivilcourage zeigen, ja, auf jeden Fall, aber die eigene Sicherheit geht definitiv vor. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns die Zahlen hier erläutert haben und einen kleinen Einblick gewährt haben, was das Thema Verkehr, was das Thema Kriminalität angeht. Der Bonner Polizeipräsident Frank Höfer, danke fürs Kommen.
Ja, sehr gerne.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.